diese Predigt, sie hat den Titel »So lasst diese gehen«, wo die Ursache des Unglaubens in einem Menschen zu finden ist, das wissen wir ja alle, sie liegt nicht im Verstand, auch wenn wir immer wieder mal gerne dort hinausweichen, sondern die liegt vielmehr im Herzen. Und aus diesem Grund werden wir jetzt die letzte Wegstrecke unseres Herrn Jesus zum Kreuz nicht vom historischen Umfeld her betrachten und auch nicht von den bekannten äußeren Faktoren her, sondern von den inneren Auswirkungen her, die zu unserem Heil dienen. Und die erstrecken sich auf Vergangenheit, auf Gegenwart und auch auf die Zukunft. Es steckt ja unendlich viel drinnen in den Worten unseres Herrn an alle seine Jünger, wenn er sagt, dass alles erfüllt werden muss, was im Gesetz Moses und in den Propheten und den Psalmen von ihm geschrieben steht. Das steht in Lukas 24, 44. Aber die Auswirkungen, die haben ja längst noch kein Ende. Sie haben alles überdauert, diese Auswirkungen, und sie dauern ja noch weiter an. Das Wort unseres Herrn und sein Wesen, sein Tun und seine Existenz, die greift uns ja allen ans Herz. Einerlei, ob man davon flieht oder ob wir uns ihm stellen, es bleibt keiner verschont, so oder so nicht. Aber wir wollen uns hier nicht mit der Passionsgeschichte befassen an sich, mit den einzelnen Geschehnissen, sondern, wenn Gott jetzt Gnade gibt dazu, wollen wir den Hintergrund beleuchten, der sich dauerhaft auf unsere Herzen auswirkt, stärker als das vordergründige Geschehen, in das wir Menschen uns doch so gern flüchten, das wir gerne betrachten wie einen Film, wie eine Zeitung lesen, recht oberflächlich. Was der Herr Jesus erlitten hat bei seiner Gefangennahme, im irdischen Gericht, in Verspottung, in Schlägen, in Geißelung und auch in Todesurteil, das ist ihm ja von der ganzen Menschheit zugefügt, nicht bloß von den Einzelnen damals. Wir haben ihn ja auch verraten, wir haben uns ihm gegenüber auch nicht richtig verhalten. Wir gehören da dazu. Seine Peiniger haben im Namen der gesamten Menschheit dort gehandelt und so ist dann an denen offenbar geworden, was in jeder Menschenseele steckt von Haus aus. Und darum hat auch jeder von uns Anteil am ganzen Leiden Jesu, an der ganzen Marter, die der Christus erlitten hat, und die war schwerer und umfangreicher, als uns lieb ist zu denken. Denn die zeigt, wozu jeder Mensch von Natur aus fähig ist. Der Christus, in dem wir alle gerettet sind, der wurde stellvertretend von allen und für alle Menschen zu Tode gebracht, wurde verhöhnt und verspottet und angespien. Jetzt gibt's daher nur mehr zwei Strömungen. In einer davon bewegen wir uns. Denn wenn es überhaupt möglich geworden ist, dass wir aus Sündern Gotteskinder geworden sind, wenn wir das wirklich sind in Wort und Tat und Wahrheit, wenn es also so ist, dass wir den heiligen Gott und unseren Heiland jetzt lieben und nicht mehr hassen, dann kommt es nicht aus uns, dann ist das ausschließlich die Tat Gottes. Das heißt, wenn wir anders geworden sind, dann sind wir nur deshalb anders geworden, weil Gottes erbarmendes Eingreifen durch Christus an uns wirkt. Und das ist das Ergebnis seiner Mühe und Arbeit an uns, durch nichts sonst kommt es. Ist der Mensch aber immer noch sich selber überlassen geblieben und seiner bösen Natur, dann entwickelt er durch die Macht der Finsternis, die in uns ist, und durch die Sünde, die um uns ist, je länger, je mehr eine Feindschaft gegen Gott und einen Hass gegen Christus. Das beweist die Vergangenheit, das lehrt uns aber auch unser Herz. Das lehrt uns besonders das Geschehen in den letzten Kapiteln der Evangelien, und es ist sinnlos, das zu verdrängen, es ist so. Aber eben weil Christus die Sünde überwunden hat in seinem heiligen Erleiden, darum ist es auch uns jetzt möglich geworden, dass die angeborene Feindschaft, der Hass, die Ausflüchte und auch unser Versteckspiel vor Gott gebrochen werden kann. Jeder, der in Christus ist und in Christus bleibt, wird das Brechen dieser Sünde erleben. In Christus sind wir ja erneuert worden zur Liebe Gottes und zur Gotteskindschaft. Also hat Gott jetzt einmal mehr geschieden. Das Licht ist getrennt von der Finsternis und alle, die in Christus sind, die sind innerlich geschieden von ihrer alten Menschheit. Sie sind jetzt vereint zu einer neuen Menschheit in Christus, in einem Leib, von dem der Christus das Haupt ist. Was von mir geschrieben steht, sagt der Herr, das wird auch vollendet. Nur wenige Auszüge können hier zitiert werden von dem, was da geschrieben steht von ihm, zum Beispiel Jesaja 50,6. Meinen Rücken bot ich denen dar, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften, mein Angesicht verbarg ich nicht für Schmach und Speichel. Psalm 69, 8, das zweite Stelle bis 10, denn um deinetwillen trage ich Schmach und Schande bedeckt mein Angesicht. Entfremdet bin ich meinen Brüdern und ein Fremder geworden den Söhnen meiner Mutter, denn der Eifer um dein Haus hat mich verzehrt, und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Alle Weissagungen über Christus, zum Beispiel auch, dass er nicht lärmen wird, dass er kein Aufhebens von sich machen wird, dass er der Allerverachtetste und Unwerteste sein wird, dass er verspottet, geschmäht und angespien und geschlagen wird, alle haben sich erfüllt. Nicht aber deshalb, weil sie geweissagt gewesen sind, nein, sondern weil sie nach Gottes Ratschluss an ihm erfüllt werden mussten. Ihm, dem Herrn Jesus selber, waren sie ja Wegweiser für sein Dasein, für das, was vor ihm gelegen ist. Für uns aber sind sie ein Segen, eine Predigt vom Heil in Christus. Denn wie sagt er zu uns in Jesaja 43, 24, mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Ja und, was ist jetzt geworden dadurch? Was ist jetzt die Frucht seiner Arbeit und Mühe in unseren Herzen? Beugen wir uns? Schämen wir uns? Opfern wir ihm Reue und Dank? Und noch ein anderes Wort verhilft uns zu Niedrigkeit und Nichtigkeit, nämlich Johannes 13, 16, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr und der Gesandte, nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Das heißt, wir sind gewürdigt, seine Schmach zu tragen und Schmähungen zu erleiden. Aber wie schwer fällt es uns Menschen doch, unseren Hochmut und unsere Empfindlichkeit zu überwinden. Vor Gott, ja, da können wir recht demütig sein, da können wir unser Elend einsehen, da können wir unsere Niedrigkeit ganz tief fühlen. Aber vor den Menschen und von den Menschen, da ist es vielen nicht möglich, auch nur die geringste Beleidigung zu schlucken. Der Weg über die Zunge ist kurz, hat einst Ernst Modersohn geschrieben, und damit hat er natürlich die Speisen gemeint. Aber bei den Beleidigungen, da führt der Weg über die Ohren ins Herz. Da wird vieles lang auf diesem Weg, unvergesslich lang. Und das unterscheidet uns von dem Herrn, der um der vor ihm liegenden Freude die Schande nicht geachtet und das Kreuz erduldet hat. Wir aber ernten, was unser Gram und unser Ärger in uns selbst hineingesät hat, und wir kommen auch nicht mehr heraus, bis wir den letzten Heller bezahlt haben. Und auch dann oft noch nicht. Warum? Weil wir es so gerne wieder aufwärmen. Sind wir denn mehr als unser Herr, oder sind wir gar nicht seine Knechte, nicht Gottes Erben? Wenn wir den Herrn Jesus ansehen, in dem Bewusstsein, dass wir ihm Arbeit gemacht haben und Mühe, wenn wir ihn ansehen, wie er durch Verhaftung und Gericht, durch Verspottung und angespuckt werden hindurchgeht, so wie von ihm geschrieben steht, dann ist es doch lächerlich, wie überspannt viele von uns über ihre Ehre wachen. Ja, da können wir ja auf einmal wachen, da ist es uns plötzlich möglich zu wachen. Und wie oft stoßen wir uns schon an kleinen Taktlosigkeiten. Da sind wir schrecklich hellhörig. Wir ahnden die Verstöße gegen unsere Würde, die doch mit Christus am Kreuz mitgestorben ist. Aber mehr noch, wir setzen ja sogar noch nach. Wir meinen immer wieder, uns wird nicht die verdiente Rücksicht zuteil. Und wir sitzen so gerne zu Gericht über alle, die uns etwas angetan haben. Das lenkt ab von uns. Aber sind wir nicht dieselben Leute, die sich ihre Seligkeit erhoffen durch das Leiden des Heilands und durch seine Schmach? Wir sind doch dieselben Leute, die sich als Nachfolger des Heilands sehen lassen wollen, oder? Aber tun wir nicht oft im Alltag so, als wäre es eine Schande, als würden wir gar entehrt, wenn wir mit ihm in die Leidensgemeinschaft treten? Ja, sind wir jetzt Erben oder was? In Römer 8, 17 steht, wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Mit unserer persönlichen Ehre, mit der stehen wir aber einzig und allein nur auf weltlichem Boden und ausschließlich nur in weltlicher Gesellschaft. Da können wir noch erkennen, dass es für uns eine Ehre ist, Schmach zu tragen. Seitdem der heilige Gottmensch die ganze tiefe Entehrung von Menschen schweigend über sich ergehen lassen hat. Und dass wir ihn entwürdigen, wenn wir unsere eigene Ehre schützen? Alle Beleidigungen, alle Schmähungen und Bitterkeiten, die uns von Menschen treffen, die schwinden doch dahin, wenn wir unseren Herrn im Blick behalten, wie er durch Gericht und Schmähung geht, er ohne, wir aber wegen unserer Schuld. Und viele von uns, die hoffen ja auf eine Art christliches Heldentum in endzeitlicher Bedrängnis und in Trübsal, aber wir allesamt haben doch bis heute noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde, nämlich im alltäglichen, im ganz gewöhnlichen Leben. Und er, der Herr, er lässt uns plagen, bis auf die Zeit, in der die, welche gebären soll, geboren hat. Das versteht jetzt jeder von uns, der es verstehen soll. Die Begriffe Ehre und Schande, die sind unter Christen seit langem schon verdreht und verfälscht. Und besser wird's ja scheinbar auch nicht damit. Warum? Weil wir nicht in Jesu Schule gehen wollen. Wie deutlich hat er doch gesagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Aber wir sehen uns lieber die Bilder des Wortes Gottes vom Geschehen in Gethsemane an, im Hof des Hohenpriesters und im Prätorium. Aber haben wir nichts gelernt von Jesus selber? Wir sollen ja nicht die Bilder essen, die da vor uns stehen. Wir sollen ja ihn essen. Ist es denn so wichtig für uns, ob wir in Ehre oder in Schmach unseren Weg als Pilger gehen? Was würden wir denn von einem Menschen denken, der auf die Reise geht und dabei meint, jetzt muss er allen Mitreisenden imponieren, jetzt muss er etwas gelten vor ihnen. Er muss unbedingt erster Klasse fahren und jeder muss auf ihn Rücksicht nehmen und ihn für ganz was Besonderes halten. Es ist doch nicht die Hauptsache, was wir darstellen auf unserer Reise oder was unsere Mitreisenden von uns denken. Mit denen sind wir ja gar nicht lange zusammen. Einzig und allein wichtig ist doch nur, was man in der himmlischen Heimat von uns denkt, der wir ja zustreben und wo wir für immer bleiben werden. Das ist wichtig. Vor allem aber das Wichtigste ist, was unser himmlischer Vater von uns denkt und welches Los und Erbe uns bei ihm erwartet, ob wir vor ihm reich sind an seinen Gütern. Das allein hat ja bleibenden Wert und das hätten wir beim Heiland lernen können. Hat der Heilige Geist uns das nicht begreiflich machen und umsetzen können in unseren Herzen? Sind wir dann nicht wie Reisende, die mit ihrem Vater zerstritten sind, die unbekannt sind in ihrer Heimat und verachtet, nämlich arm an geistlichen Gütern, enterbt? Und warum? Weil wir vor den Mitreisenden in dieser so kurzen Zeit nur unsere nichtige Ehre suchen, die überhaupt keinen Wert hat, ja, die lächerlich ist. Vier Worte Gottes dazu sollen uns zur rechten Einstellung auf dem Pilgerweg verhelfen. Das erste ist Philipper 2, 5-11. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. In Römer 6,5 steht, so wir aber samt ihm gepflanzt werden zu gleichem Tode, so werden wir auch seiner Auferstehung gleich sein. Und in Kapitel 8,18 steht, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. In 1. Petrus 4,14 noch, selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet über den Namen Christi, denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, aber bei euch ist er gepriesen. Ja, die Welt, die hat eine Voraussetzung im Herzen, und die heißt, Christus darf auf keinen Fall der Sohn Gottes sein. Das war damals die Prämisse in den Herzen der Schriftgelehrten und der obersten Priester, und sie ist es bis heute geblieben in den Weltmenschen. Dasselbe gilt für die Evolution. Schöpfung darf nicht sein. Ansonsten würde ja automatisch allen klar sein, dass jeder Mensch durch Christus, für Christus und zu Christus hin geschaffen worden ist. Was aber natürlich dann die Predigt von Sünde und Gnade, von Umkehr und Bekehrung und auch von Gericht und Verdammnis für jeden Menschen mit einschließt. Aber das darf natürlich nicht sein. auch nicht in einer irdisch gesinnten Christenheit, nicht in der leichtsinnigen geistlichen Wohlfühlgesellschaft. Deshalb lieber doch nur die äußere Form des Gottesdienstes, der Bilderdienst am Wort, aber kein innewohnender Christus, der da herrscht, kein Reich Gottes im Herzen. Wir sollten das jetzt auch nicht leichtfertig an uns vorüberziehen lassen. Es gibt sie auch bei uns, die willkürlichen, die vorgefassten Voraussetzungen. Die gibt es in jedem menschlichen Herzen. Es gibt Worte und Tatsachen Gottes, die nicht sein dürfen, weil wir sie nicht wollen. Auch wir sind nicht gefeit davor, dazu aber später. Jetzt zurück zum Geschehen. Warum zerreißt denn der Hohepriester sein Amtskleid, als Jesus ihm bezeugt, der Sohn des Hochgelobten zu sein? Dem Hohepriester wurde das Zerreißen ja verboten, laut 3. Mose 10,6. Aber auch hier ist die göttliche Torheit weiser als die Menschen sind. Der Hohepriester musste nicht nur weissagen, dass es besser sei, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe, sondern er hat durch das Zerreißen seines Amtskleides auch das Zeichen gesetzt, dass sein Amt damit ein Ende hat. Und so ist mit Jesu Tod nicht nur der Vorhang im Tempel zerrissen, weil der Weg zum Thron Gottes jetzt frei geworden war, sondern auch das levitische Priestertum war nun vorbei. Und von der Stunde an, als Christus in die Hände der Römer übergeben worden ist, ist er herausgetreten aus der Geschichte Israels hinein in die Weltgeschichte. Herr Gott sei ewig Dank dafür, besonders von uns, die wir aus den Heiden kommen. Denn der Christus, der gehört mit seinem Leiden und Sterben der ganzen Welt an. Gottes Wahrheiten haben immer zwei Seiten für uns, Segen und Gericht. Dem Reinen sind sie rein, aber dem Verkehrten nicht. Nur wer reinen Herzens ist, der wird Gott schauen, nur der kann Gottes Gedanken auch verstehen. Dem Bösen sind und bleiben sie ja allemal ein Fallstrick. Und das gilt im Besonderen für diejenigen, die den Schein eines gottseligen Wesens haben, die sich geistlich in Sicherheit wiegen, die inwendig aber böse bleiben. Und schauen wir uns an, wie Gott es aufzeigt, an einem typischen Beispiel. In Johannes 18,28 steht, sie führten nun Jesus von Kajaphas in das Richthaus, das Prätorium. Es war aber noch früh, und sie selbst betraten das Richthaus nicht, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passa essen könnten. Während des Passafestes haben die Juden nur ungesäuertes Brot essen dürfen. Jeden Sauerteig haben sie suchen und aus ihren Häusern entfernen müssen. Das haben sie auch konsequent durchgeführt. Aber sie haben so nur dieser Form Genüge getan. Der Sinn dieses Gebotes war ihren Herzen längst verloren gegangen. Wären sie bei Jesus in die Schule gegangen, dann hätten sie die Bedeutung bald gelernt, so wie es Paulus dann im Lehrbrief schreibt, 1. Korinther 5,8. So wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig festfeiern, auch nicht mit dem Sauerteig mit der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Im Richthaus des römischen Statthalters Pilatus, da hat's natürlich Sauerteig gegeben. Und deshalb überschreiten die Juden auch nicht seine Schwelle. Sie selber gehen nicht in das Richthaus, wie Gottes Wort es hier vermerkt. Wenn wir jetzt nicht wüssten, dass unter den Ratsherren, das sind ja die laut Matthäus, die Jesus dann ins Angesicht geschlagen und ihn angespuckt haben, dass unter jenen Ratsherren viele Sadduzäer waren, allen voran der Hohepriester, die weder an den lebendigen Gott glaubten, noch an Engel, noch an ein Weiterleben nach dem Tod, dann könnten wir ihnen bei allem Unverstand ja noch glauben, dass sie gewissenhaft dabei waren, so wie viele Pharisäer, die wirklich gefürchtet haben, dass sie sich verunreinigen beim Betreten des Richthauses. Aber eines sieht man hier einmal mehr. Im Herzen eines religiösen Menschen, da wohnt nichts anderes als pedantische Gewissenhaftigkeit und himmelschreiende Gewissenslosigkeit. Ja, sie verunreinigen sich, wenn sie die Schwelle des heidnischen Hauses übertreten. Wenn sie aber den heiligen Mann ermorden, den Propheten, den Sohn Gottes, nein, dann verunreinigen sie sich ja nicht. Zumindest für einen Propheten haben sie Jesus erhalten müssen. Er hat ja die Werke eines Propheten getan unter ihnen. Und seine Messianität, die hat er auch deutlich genug bezeugt in Johannes 15,24. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen und hassen doch sowohl mich als auch meinen Vater. Doch dies geschieht, damit das Wort erfüllt wird, das in ihrem Gesetz geschrieben steht: Sie hassen mich ohne Ursache. Ja, diese Mörder, die haben damals das Böse in Höchstform durchgezogen. Mag sein in krankhafter, in verirrter Frömmigkeit, im Aberglauben und Fanatismus und in Heuchelei, aber jetzt fragt sich, ist er denn ausgestorben mit ihnen, dieser böse Geist, der sie beherrscht hat? Leider absolut nicht. Und dazu müssen wir gar nicht die schauerlichen Bluttaten der Inquisition und die Täuferprozesse anführen und andere historische Gräuel von Abel an. Es genügt schon, wenn man das gewöhnliche, das laue Christenleben der letzten Jahrzehnte anschaut, das heuchlerische Formenchristentum. Da finden sich die Spuren desselben Geistes wie damals. Heute ist er nur etwas humanistischer gekleidet. Zwar steht ihm der Sohn Gottes nicht mehr selber in leiblicher Person gegenüber, aber immer noch sorgt dieser Geist dafür, dass es zum guten Ton gehört, nach außen ein religiös sauberes Leben vorzuweisen, frömmigkeitsam Zugehörigkeit zu Kirche und Gemeinde. Und wer zu solcher Gesellschaft gehören will, der macht ja ganz ungeniert damit. Natürlich sind einige ernsthafte Gotteskinder darunter, aber auch sie wollen meist den äußeren Schein vor den anderen wahren, nicht das Gesicht verlieren, sie machen viele geistliche Modeströmungen freiwillig mit und im Grunde sind sie alle um der Ehre und eines Gewinnes willen dabei, was immer es ist, manchmal familiär, manchmal partnerbedingt und auch finanziell. Und wie wenig genügt denn schon, um ernsthafte Leute, die gestern noch als Stütze gegolten haben in ihrer Gemeinschaft, weg und abirren zu lassen, in eine Richtung, die dem Evangelium vom Sohn Gottes entgegenläuft oder auch nur nebenher. Und so werden sie Feinde des Kreuzes Christi. Und die Bibel sagt von ihnen in 2. Timotheus 3, dass sie Menschen sind, die sich selbst lieben, die geldgierig sind, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott, dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Und von solchen wende dich ab, sagt das Wort weiter. Ja, aber wer sollte sich abwenden? Doch höchstens einer, der durch Gottes Gnade und Bußruf aufrichtig sein eigenes Herz prüft und endlich auf die Bosheit in seinem Inneren aufmerksam wird. Nur so einer erkennt, dass eben genau diese Regungen zu seinen schlimmsten Feinden gehören. Nicht wahr? Ja, freilich, bei ernsteren Christen bricht ja das alles unter der Zucht des Heiligen Geistes längst nicht mehr so roh hervor, aber es regt sich doch und wir müssten heuchlerisch lügen, wenn wir es bestreiten würden, was da alles noch in unserer Brust wohnt. Deshalb wohl allen, die hier in Christus den guten Kampf des Glaubens kämpfen, zu dem wir in ihm verordnet sind. Zurück zu den jüdischen Verklägern. Sie sind also nicht in das Richthaus gegangen. Aber das, was sie seit 3 Jahren als Schlangenbrut in ihrer Brust nähren, das bricht sich erst recht jetzt seine böse Bahn. Und oh, wir kennen wir das. Jeder Mensch kennt das. Der Gerechtgemachte kennt das genauso wie der Ungerechtgebliebene. Und wie erfinderisch ist dabei jede Lüge zum Zweck. Wie charismatisch ist da der Teufel, wie begabt, wie überlegen, wann ihm Raum gegeben wird. Und wie oft hängen wir seinen und unseren eigenen Ansinnen nach und bleiben völlig ungeplagt dabei, bei unseren schlechten Gedanken hängen, bei heimlichen Anklagen, bei Feindschaften und bei geistlichen Ausflüchten. Aber ein guter Gedanke, ja, der muss mit viel Mühe erdacht werden, muss erst gefunden und gebilligt werden. Dagegen die Lüge, die fährt einem schnell und leicht ins Herz. Sofort kann doch selbst der Dümmste mit erstaunlichen Scharfsinn kombinieren, entwickeln, die Zeit in der Lüge verbringen und sich in der verwickelsten Affäre durchschlagen. Eine kunstvolle Meisterschaft, zu der wir von Kindheit an verurteilt sind, nicht wahr? Sie gingen nicht ins Richthaus, aber sie brachten dafür eine dreifache Anklage vor. Jesus hat das Volk abwendig gemacht. Das ist ihr erster Punkt. Ja, freilich hat Jesus das Volk abwendig gemacht. Er hat es erregt, wie sie richtig vorbringen. Aber nur von ihnen hat er das Volk abwendig gemacht, von den blinden Blindenleitern. Er hat die Menschen zu dem heiligen Gott hingeführt, zu Gottes Heil. Und sie haben es sich ja selber gegenseitig eingestehen müssen, die Pharisäer. Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach, so steht es in Johannes 12, 19. Weg! von den löchrigen Brunnen hin zu dem lebendig sprudelnden Wasserquell des göttlichen Trostes, dahin hat Jesus die Menschen geführt. Und damit hat er die Macht und den Einfluss der Obersten aber tief geschädigt. Bis vor kurzem haben sie selber als gottgegebene Autorität gegolten, jetzt aber ist er die heilige, göttliche Autorität für das Volk geworden. Und das verträgt kein menschlicher Führer. Wohl haben sie das Leichte, haben sie Minze und Dill verzehntet, aber das Wahre, das Schwergewichtige im Glaubensleben haben sie da hinten gelassen, die Barmherzigkeit. Der Sohn Gottes, der heilige Menschensohn, ja, ist das genaue Gegenteil von ihnen. Er hat Gottes Erbarmen und Gottes Liebe aufleuchten lassen auf dieser Erde. Und zwar in vorher nie gesehener Herrlichkeit. Er hat den Menschen keine schweren Bürden aufgebunden. Er hat vielmehr den Mühseligen und Beladenen erklärt, dass sein Joch sanft ist und seine Last leicht. Die Mühseligen und die Beladenen, die bilden ja immer die Mehrzahl in jedem Volk. So, ja, so hat er das Volk abwendig gemacht. Aber durch sein Kommen und durch sein geduldiges Erleiden des Gerichts für uns hat er dabei das eine als ein neues Lebenselement für uns in die Welt gepflanzt, das Erbarmen Gottes. Diese größte Macht auf Erden, durch die die alte Welt überwunden worden ist. Ja, abwendig ist sie gemacht worden von ihrem kalten, herzlosen Religionswesen und nicht zuletzt von sich selbst. Aber wie wenig hat die Finsternis das jemals begriffen? Wie oft haben wir gehört von herzlosen, von erbarmungslosen Erziehern hinter Klostermauern und in religiösen Erziehungsheimen, die unter einem christlichen Deckmantel ihr teuflisch unbarmherziges Regime an den Zöglingen ausgeübt haben. Ja, wäre mehr göttliches Erbarmen überhaupt unter uns Christen, dann würden wir mehr Sieg haben in Christus über uns, über die Welt und über das Reich der Finsternis. Denn nur da, wo ein Mensch mit Gottes Liebe im Herzen an andere herantritt, da macht er sie abwegig von ihrem alten Weg und kann sie wirklich zu Gott führen. Aber ohne Liebe und Erbarmen, ohne das Erbe des innewohnenden, des erbarmenden Heilands, da können wir uns jeden Weg sparen, Menschen zu gewinnen für ihn. Nichts als eine Null ist jeder Missionar ohne Erbarmen, jeder Pastor ohne Erbarmen, jeder Lehrer in seiner Schule, jeder Vater in sein Haus, jede Mutter und ihren Kindern. Ein Mensch in welcher Stellung auch immer ist ohne Erbarmen nur eine klingende Schelle. Eine gefährliche Null, die vor Gott nicht nur nichts gilt und nichts erreicht für ihn, die aber umso schädlicher wird, je höher sie steht. Sie dezimiert nämlich alles, was unter ihr ist. Sie übt einen negativen, einen verderblichen Einfluss aus, so wie damals die Obersten der Juden. Dann vergessen wir an dieser Stelle nicht, ganz Israel hätte zur rettenden Klarheit kommen können, zur vollen Wahrheit über Jesus, wenn bei ihnen auch nur ein Funke von wirklicher Wahrheit vorhanden gewesen wäre. Und Jesu Barmherzigkeit hätte sie auf den rechten Weg geleitet, auf den Weg, der er ja selber ist. Nicht anders heute die Christenheit. Wer sich auf unserer Erde die Worte Jesu ins Gedächtnis ruft, die ja nie ein anderer sagen hätte können, seine barmherzige Liebe den mühseligen und beladenen Sündern gegenüber, seine Geduld und Langmut mit den Menschen, die ihn abgelehnt haben, der muss zugeben, dass jeder Mensch unentschuldbar ist, der nicht durch Jesus Christus zur Wahrheit gekommen ist. Mehr noch, tiefer noch, jeder, der ihn hört, müsste, wenn er nur wollte, in ihm zur Wahrheit gekommen sein, weil Christus doch selber die Wahrheit in Person ist. Christus ist die Lösung auf alle Fragen des Lebens und der Ewigkeit. Und wir haben es anfangs schon betont, wir gehen ja heute nicht chronologisch durch die Ereignisse des Geschehens vor Golgatha. Wir versuchen vielmehr, unsere Herzen anzusprechen durch das Beleuchten des Ursprungs und des Hintergrunds. Golgatha, Jesu Tod am Kreuz, das verstehen wir, ja? Lassen wir das einmal so stehen und kehren wir zurück in die Nachtstunden davor, hin zum Hohen Rat. Was hier geschieht, erscheint vielen ja viel weniger verständlich als das Opfer am Kreuz, das wir naturgemäß begrüßen und für das wir uns bedanken, weil wir es als heilsnotwendig achten, wie nichts anderes. Zu Recht, es floss sein Blut für unsere Sünden. Einige Stunden vorher aber ist er bereits von den jüdischen Ratsherren mit Fäusten ins Gesicht geschlagen und angespielt worden. Er, der in den 3 Jahren seines Wirkens wahrhaftig den Beweis erbracht hat, dass er derjenige ist, der das Wort von seiner Gottessohnschaft zu Recht ausgesprochen und bezeugt hat. Aber eben gerade das hat diese ungeheure Erregung ausgelöst im Hohen Rat. Und dass eben daraufhin der Hohepriester sein Amtsgeld zerrissen hat und was das bedeutet, haben wir schon gesehen. Aber haben wir uns auch überlegt, was es heißt, dass der Hohepriester Jesus fragt, nach seinen Jüngern und nach seiner Lehre? Wir kennen Jesu Antwort, diesmal eine zu Recht derbe, aber meisterhafte Abfertigung. Das steht in Johannes 18,20. Jesus antwortete ihm, ich habe öffentlich zu der Welt geredet, ich habe stets in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo die Juden immer zusammenkommen, und im Verborgenen habe ich nichts geredet. Was fragst du mich? Frage die, welche gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, diese wissen, was ich gesagt habe. Was fragst du mich? Aus der Frage des höchsten Priesters im Volk und aus Jesu Antwort geht deutlich hervor, dass der hohe Priester selber nichts gewusst hat von Jesu Lehre. Nichts als das, was er von seinen Parteigenossen vom Hörensagen her erfahren hat. Und da steht Jesus ganze 3 Jahre mitten im Volk und in dieser Zeit lehrt er und predigt über das Reich Gottes. Er macht die Blinden sehend, macht die Lahmen gehend, die Tauben macht er hörend, die Aussätzigen macht er rein, Tote weckt er auf. Und der Hohepriester hat ihn selber nicht ein einziges Mal gehört. Und Gott selber hat Zeugnis für Christus gegeben, mehrmals sogar mit Worten wie diesen. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, auf ihn sollt ihr hören. Das ganze Land war bereits bedeckt vom Ruhm des Gottessohnes und seinen herrlichen Taten. In aller Munde waren seine herrlichen Worte. Sie sagten von ihm, ein großer Prophet ist unter uns aufgestanden. Und Gott hat sein Volk heimgesucht. Lukas 7,16. In jeder Stadt, in jedem Ort, in jedem Dorf dasselbe. Aber die Herren Hohenpriester, die Wächter des Heiligtums, die haben ihn nicht sehen wollen, haben ihn nicht hören wollen. Hier müssen wir innehalten und festhalten, wie unbegreiflich das ist, wie unglaublich. Ja, könnte es sein, dass wir da auch in uns so einen Zug vorfinden, dass wir vielleicht lange Zeit versäumt oder verhindert haben, ihn zu suchen, ihn zu finden, bei ihm anzuklopfen, ihn zu bitten, zu uns zu kommen, ihn zu bitten, bei ihm bleiben zu dürfen? Kennen wir den Herrn und seine wunderbaren Worte auch nur vom Hörensagen? Fragen wir denn lieber Gesinnungsgenossen oder Geschwister oder Buchautoren über ihn, über seine Rede? Dann wissen wir wenig, vielleicht sogar nichts von ihm direkt. Ein schrecklicher Zustand. Was meinst du, was würde es heute für die Christenheit bedeuten, wenn er heute käme? Was meinen wir? Warum sagt der Herr wohl und nehmen wir jetzt dieses Wort von ihm an? Lassen wir es uns nicht von anderen sagen, damit wir das nur nicht vom Hören sagen können. Wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden? Ist dieses Wort Jesu eine Aussage für die Zukunft oder für die Gegenwart? Schauen wir den ganzen Satz im Kontext an. Lukas 18,7-8. Gott aber wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen. Ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen, doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden. Ist das nicht die gegenwärtige Situation, dass die Seinen Tag und Nacht zu ihm rufen? Oder kommt es erst? Rufen sie ihn erst irgendwann zum Ende hin an? Und weiter, schafft Gott uns nicht in kürzester Zeit Recht, wenn wir um unserer Sünden willen kommen, in tiefer Buße, schafft er uns nicht sofort Recht in Christus? Oder lässt er uns lang warten, lässt uns zappeln, schiebt er die Vergebung auf? Schafft Gott uns schnell Recht, wenn wir unseren bösen Wandel geändert haben wollen? Oder zieht er seine tätige, barmherzige Hilfe etwa lange hinaus? Schafft Gott uns Recht, wenn wir in Christus das Heil ergreifen wollen, wenn wir in Christus sein wollen, oder verhindert er das einige Zeit und lässt uns warten? Mit einem Wort, nein, er schafft uns schnell das Recht in Christus. Er hilft gerne in allen Fällen, wo wir so zu ihm rufen. Und Jesus betont es so deutlich in diesem Zusammenhang. Ich sage euch, er wird ihnen schnell Recht schaffen, doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden. Und damit zurück zum Hohepriester. Nie hat man ihn gesehen unter den Zuhörern Jesu, nicht einmal. Das war unter seiner Würde. genauer gesagt unter ihrer Würde, sie waren ja zwei, den Hannas hatten die Römer abgesetzt und der Kajaphas, sein Schwiegersohn, der war eingesetzt worden. Nie hatten sie Jesus gehört. Jetzt aber bei der Gefangennahme und beim Verhör und bei der Verurteilung, da sind sie dabei. Beide. Solches wiederholt sich bis heute bei einschlägigen Würdenträgern, ob groß, ob klein. Sie haben den Herrn nie gekannt und er wird sie im Gericht auch nicht als die Seinen kennen. Die Predigt vom Kreuz, die hat inzwischen die Welt durchzogen und durchzieht sie immer noch. Und Millionen bezeugen, im Herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke gefunden. Trotzdem gehen die meisten Menschen auf dieser Erde vorbei an der heiligen, hohen Sache des Herrn. Sie halten sich nicht einmal einer ordentlichen Prüfung für wert. Allen voran die Gebildeten und die Gelehrten, alle die Hohen. Vom Hörensagen haben sie davon gehört, von ihren Zeitgenossen, von ihren Partei- und Gesinnungsgenossen. In entstellter Weise, versteht sich. Aber selber sind sie nicht willens, die Sache einmal gewissenhaft zu prüfen. Das Heil, das jetzt schon fast 2000 Jahre existiert, trotz all ihres Widersprechens. Das ist die Gefahr und die Falle für jeden, der sich hochdünkt, der meint, etwas zu sein. Wenn es aber darum geht, die Sache Jesu zu beurteilen, zu kritisieren, zu richten, ihren Wert oder Unwert zu kommentieren, da sind sie dann alle dabei. Liebe Geschwister, diese Unsitte, die ist viel feiner gesponnen, als wir vermuten. Es trifft auch unser einen in vielen Belangen. Haben wir doch auch vieles, was den Herrn betrifft, manchmal nur aus zweiter Hand genommen und sitzen schneller darüber zu Gericht, als uns von den Folgen her lieb sein kann. Es würde doch kaum ein unmusikalischer Mensch eine Sinfonie von Mendelssohn Bartholdy kritisieren oder irgendein Qualitätsprodukt, wo er selber kein Fachmann ist. Da würde man schweigen. Man möchte sich ja nicht blamieren. Aber in Sachen des Glaubens, da finden sich Dilettanten genug, die überall mitreden, ja, beurteilen und kritisieren sie alles. An dieser Stelle ja, je intensiver, umso glaubhafter für ihre Genossen. Das ist das Fatale. Menschen, die nie im Leben auch nur eine Stunde aufrichtig geprüft und nachgefragt haben, wie es sich denn mit dem Wort Gottes verhält, mit den Fragen über Gott, über die Ewigkeit und die tiefsten Bedürfnisse ihres Gewissens und über die tiefsten Rätsel unseres Daseins, die meinen, über Christus und Gott und seine Sache im Hohen Rat sitzen zu können. Das geschieht so nicht nur in weltlichen Gemeinschaften und ungläubigen Herzen, täuschen wir uns da nicht. Erst schluckt man ungeprüft, was einem erzählt wird, und dann redet man dreist mit. Und die Obersten, die haben damals schon für ihre Schicht und für alle Weltzeit ihre Meinung definiert. Ja, glaubt auch einer von den Obersten oder von den Pharisäern an ihn? Aber dieser Pöbel, steht in Johannes 7,48. Und viele von den Kleinen, die an ihn glauben, die lernen aber auch nur wenig vom Heiland selber. Und dann leben sie 30, 40, 50 Jahre mehr schlecht als recht neben ihm her. Und auch sie meinen dann, sie wüssten ja das Wesentliche und sie hätten, was sie brauchen. Und haben doch nichts oder nicht viel mehr als ihre Einbildung. Ist es nicht Laodicea in Reinkultur? Nur in Christus selbst und in seinem Wort sind die Rätsel des eigenen Lebens gelöst. Aber da muss jeder von uns persönlich hinzutreten zu ihm. Wir leben in ihm, aus ihm und von ihm. Nicht von den Brüdern, nicht von den Pastoren, nicht von Predigtkonserven, nicht von Glaubenskonferenzen. Aber das ist es ja eben. Das Persönliche, dass viele fürchten, die deshalb in das Berieseltwerden flüchten, es ist unvorstellbar, was für eine ungeheure Verantwortung welches Gericht auf solch einem Geschlecht lastet. Und die Ewigkeit wird zeigen, was alles vergeht, wie viel Unsinn vergeht, wie viel Leichtsinn, alle Täuschung, alle Bosheit, Himmel und Erde werden vergehen mit allem, was darinnen ist. Bleiben werden aber Jesu Worte und mit ihnen jene Menschen, die seine Worte befolgen, die aus seinem Wort geboren sind, die es ihm nicht vom Hören sagen können, sondern nur von ihm selber haben. Die bleiben in Christus und er in ihnen. Und nur das ist die Hoffnung der Herrlichkeit, nichts sonst. Und fragen wir uns jetzt auch, was hat dort im Gerichtshof das Verhalten Jesu und seine Worte und sein Schweigen für das Heil bedeutet, das uns widerfahren ist? Schauen wir genau hin, dann sehen wir, wie er die Verhandlung leitet mit seinem Schweigen. In kürzester Zeit führt er durch sein Schweigen die Verhandlung dahin, wo sie nach Gottes Ratschluss hingelangen musste. Aber wer könnte uns sein Schweigen recht auslegen, wenn nicht wieder er selber? Sein Schweigen in dem Prozess, das war mächtiger, als jedes Reden hätte sein können. Und bedenken wir das, wenn wir nächstens seinem Schweigen gegenüberstehen, im Gebet, beim Lesen seines Wortes, im Warten auf ihn und auf seinen Rat, dass uns gerade dieses, sein Schweigen, zu seinen Füßen und an seine Brust zieht. Oder wollen wir uns, ob seines Schweigens, ungläubig abwenden, zu unserem eigenen Schaden? Wer glaubt, der flieht nicht, sondern der tritt immer wieder hinzu zum Herrn, immer wieder. Wir haben doch auch im täglichen Leben aus unseren Fehlern oft mehr gelernt, als aus unserem sonstigen Tun. Und so ist es nicht schwer zu verstehen, dass wir aus Jesu Schweigen viel Gnade zu erwarten haben. Er ist ja da. Und gerade wir, das lernen wir von ihm umso mehr, haben nicht den Auftrag, zu allem und jedem Thema viel zu wissen und kundzutun, sondern die Hand auf den Mund zu legen, stille zu sein und auf ihn zu hoffen. Denn ohne Sünde gehen unsere vielen Worte sowieso nicht ab. Und wer dabei nicht aus der Wahrheit redet, der stellt sich freiwillig unter den Einfluss des Widersachers. Die Wahrheit ist eine Person, Christus. Und leider wird besonders im geistlichen Umfeld mit unachtsamer, unwahrer Rede sehr viel gesündigt und arger Schaden angerichtet. Aber auch hier gilt, was überall gilt, für jeden, der nicht mehr zum Bremsen ist, das Ende jeder fortgesetzten unheiligen Herzensrichtung ist die Selbstverstockung. Wenden wir uns jetzt für heute noch zwei letzten Themen zu. Das erste ist, wo der Herr ist, da soll auch sein Jünger sein. Das heißt, wenn manche Ausleger den Petrus generell verurteilen, dass er selber schuld war an seinem Verrat, weil er in den Hof des Hohepriesters hineingegangen ist, das ist ein Trugschluss. Er hat nämlich ganz recht daran getan, hineinzugehen. Um Jesu Zeuge zu sein, muss der Jünger dort sein, wo der Herr ist. Das hätte ja für sie alle gegolten, aber sie waren ja alle geflohen. Der Verrat hat also eine ganz andere Ursache. Ist uns aufgefallen, dass der Herr im gesamten Prozess nicht einen einzigen Zeugen für sich gehabt hat? Nicht einer ist aufgetreten, der ein tapferes Zeugnis für ihn abgelegt hätte, wiewohl einem solchen gar nichts passiert wäre, das werden wir gleich sehen. Ja, wo waren sie denn alle, zum Beispiel jene, die er geheilt hatte? Es hätte ja nicht gefehlt an Leuten, die für ihn hätten zeugen können. Da wäre ja der Blinde aus Johannes 9. Der hat ja schon einmal ein beherztes, ein ritterliches Zeugnis abgelegt. Aber auch der war jetzt nicht da. Und von den Zweien, die es gewagt haben, in den Hof zu gehen, hat einer Jesus verleugnet. Zwar hat der Herr auch hier zitiert, was von ihm geschrieben steht: Ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen, denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Aber er hat seine kleine Herde selber mitgenommen in den Garten Gethsemane. Er hat keinen von ihnen weggeschickt, auch dann nicht, als die Feinde schon angerückt sind. Er hat sie wohl behütet, der gute Hirte. Darum ist es falsch, mit der Welt zu sagen, wenn es um den Heiland geht, wer sich in Gefahr begibt, der kommt darin um. Richtig und wichtig ist vielmehr, was in Johannes 12 steht, ab Vers 25, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn jemand mir dienen will, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wenn jemand mir dient, so wird ihn mein Vater ehren. Es war wohl hauptsächlich das Problem des Petrus, dass er das Wachen und das Beten vernachlässigt hat. Aber mit Christus hineinzugehen, das war völlig richtig. Das wäre auch den anderen Jüngern besser angestanden. Aber auch sie haben ja vorhin geschlafen, statt mit Jesus zu wachen und zu beten. Freilich sagt man, die Schwachen, sagt man mitunter, sollen besser wegbleiben von der Gefahr. Aber die Heilsgeschichte zeigt das Gegenteil, wie zum Beispiel bei Gladys Elwood. Gottes Kraft ist ja in den Schwachen mächtig. Wo immer Christi Ehre, sein Evangelium und sein Reich zu verteidigen ist, da gehören seine Jünger hin. Und gerade in denen, die sich aufrichtig selber für schwach halten, in denen ist seine Gnade am mächtigsten. So werden immer im Geist aus den Schwachen die Glaubenshelden. Und haben uns nicht gerade Petrus und Johannes als Augenzeugen die entsetzlichen Misshandlungen an Jesus überliefert durch den Heiligen Geist, weil mitgegangen? Und jetzt kommen wir für heute zum letzten Punkt. Der Herr hat im Garten Gethsemane zu der feindlichen Truppe gesagt, und zwar in Johannes 18,8, ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen. Dieses Wort ist der Passierschein des Christen in dieser Welt. Das ist ein prophetisches Wort, das ist ein weltgeschichtliches Wort. Nicht nur für die Jünger, die damals lebten, nicht nur ihnen hat es wahre göttliche Sicherheit verschafft. Nein, dieses Wort klingt nach, bis heute, auch durch die Länder, durch die Zeit der Jahre, durch die Inquisition, auch in Nordkorea, auch in die islamischen Länder hinein, durch Verfolgung und durch Leiden. Dieses Wort hat den Verkläger der Gemeinde getroffen, den Saulus von Tarsus. Und dieses Wort gilt und begleitet jeden Jünger bis über seine letzte irdische Stunde hinaus. Und wer immer mit Christus dorthin geht, wo er von ihm hingeführt werden soll, der kann und wird bestätigen, es ist wahr. Hunderte Biografien bestätigen es. Aber jeder von uns muss dieses Wort, diesen Passierschein aus Jesu Mund, persönlich erleben und durchleben. Aber schauen wir uns das jetzt näher an. Das eine wissen wir, das ist uns Sündern doch klar. Es ist nicht so, dass der Mensch edel ist und gut. Ganz im Gegenteil, es herrscht vielmehr eine Verfinsterung des Herzens vor, ein Gefangensein im Bösen, ein Zustand der sündigen Herzensrichtung, wo dann alles Schöne, alles Edle, alles Gute, alles Lichte und alle Wahrheit nicht mehr anschlägt beim Menschen. Vielmehr dient dem natürlichen Menschen mit der Zeit, das alles nur mehr dazu, ihn zu verbittern und ihn festzuhalten auf seinem bösen Weg. Eine für uns unsichtbare, für Gott aber sichtbare Grenze teilt uns alle in zwei Klassen. In solche, die sich noch retten lassen, die noch die Erlösung durch Christus annehmen können und wollen, und in solche, die dem Verderben unaufhaltsam entgegengehen. Das sind ja auch die beiden Gewalten des geistigen Lebens, da ist Gott und der Fürst dieser Welt, da ist Himmel und Hölle, das Licht und die Finsternis. Aber das eine gibt es wohl, dass sich jemand weit entfernt hat vom Zentrum des Lichts, von Gott, und doch ist er noch nicht verloren, wird immer noch von ihm zu seinem Sohn gezogen. Nur überschreitet dieser Mensch jetzt mit Gewalt den äußeren Kreis und zerreißt innerlich den letzten Faden absichtlich, der ihn noch verbunden hat mit Gott, dann steht er im Reich der Finsternis und wird von dem Zentrum dort mit Macht unaufhaltsam angezogen. So geht er dann dem Verderben entgegen und wird ihm unaufhaltsam entgegengeführt und ist nicht mehr zu retten. Aber die meisten Menschen bewegen sich ja nicht in der Nähe der Mittelpunkte der beiden Reiche, sondern eher in der Nähe der Scheidelinie zwischen den Reichen, sozusagen im Dämmerungsbereich. Dort liegt sie, die breite Straße, die immer enger wird, je näher der Mensch zu seinem Gott kommt, je mehr er dem Licht zuwandert. Je weiter aber sich von ihm entfernt, desto breiter wird sie, die Straße, weil auf dem Gebiet der Finsternis alle Schranken der göttlichen Weisungen mehr und mehr niedergetreten werden. Und dort hat es auch viele Jünger erwischt. Mit einem Mal sind sie nicht mehr mit Jesus gegangen und sind zurückgewichen in die Finsternis. Einige wenige aber sind geblieben auf dem schmalen Weg im Bereich des Lichts, so steht es in Johannes 6, 67. Und für diese befiehlt der Herr hier seinen Feinden, sucht ihr denn mich, so lasst diese gehen. Die sollten ja jetzt nicht in sein Leiden hineingezogen werden, diese seine Getreuen. Zuerst musste ja er für sie leiden, bevor sie mit ihm leiden konnten. Später, ja, später, da sollen sie auch seinen Kelch trinken, getauft werden mit der Taufe, mit der er getauft worden ist. Aber jetzt, zuvor, muss der Herr das ganz alleine tun. Sonst hätte niemand gerettet werden können und er hätte ihnen auch nachher nicht seine Kraft zuteilen können in der kommenden Zeit, als sie dann ihr Kreuz auf sich haben nehmen müssen. Und so war dieses sein Machtwort zu ihrer Rettung geworden. Und es gilt auch heute für die Sterbestunde eines jeden Jüngers, lasst diesen gehen. Mögen doch der ewige Tod und der Widersacher den suchen, in dem er nichts hat. Den Jünger aber, den muss er gehen lassen, durch dieses ewige Wort des Gottessohnes. Im Garten Gethsemane, in jenem Moment, ist der Herr dort sozusagen wehrlos seinen blutdürstig entflammten teuflischen Feinden gegenübergestanden. Und was tut er? Er schützt mit einem bloßen Wort seine Jünger vor dem drohenden Zugriff. Ganz so wie die Feinde rücklings umgefallen sind bei seinem ersten Ich bin's. Es gäbe ja längst keine Jünger mehr auf der ganzen Erde, wenn es dieses Wort nicht gäbe, beziehungsweise wenn der nicht leben würde, der dieses Wort gesprochen hat, und wenn er nicht die Macht hätte, seinem Wort jederzeit die nötige Geltung zu verschaffen. Die ganze Geschichte des Reiches Gottes und seiner Gläubigen ist der Beweis hierfür. Kein Mensch würde jemals selig werden, wenn die Bewahrung durch Jesu Wort nicht seither unablässig erfolgen würde, im Stillen und im Verborgenen in seiner Kraft. Denn dieses Wort, das spricht auch dich als gutes Kind an. Wenn da zwei Kräfte in dir streiten, wann die Bequemlichkeit sich meldet, wann der Unwille sein böses Haupt erhebt, dann hilft Jesu Wort, lass diesen gehen, lass meinen Jünger in dir gehen. Dieses Wort ist der Freibrief für alle redlichen Kinder Gottes, in allen Lagen des Lebens und in allen Anfechtungen, ein Schutzbrief, den wir uns nur ja nicht rauben lassen dürfen. Dir gilt dieses Wort, wenn du nur aufrichtig und redlich an der Seite deines Heilands stehst und in ihm bleibst. Egal, ob du zu den geringsten oder zu den besten Jüngern und Jüngerinnen gehörst. Hör her, wenn du ein Jünger bist, wenn du in Christus geblieben bist. Spürst du wohl den Hass und die Angst dieser Welt? Die Anfechtungen, die Unsicherheit, den Zweifel? Die dürfen dich nicht weiter anfallen, als der Herr es erlaubt. Zum Besten dient seine Führung und sein Wort. Fechten dich deine Sünden an? Verdammt dich dein eigenes Herz? Überfallen dich die Wogen der Trübsal, dass du keine Rettung mehr siehst? Und wenn dein Aug dann im Tod brechen wird und dir die Ewigkeit mit all ihrem Ernst entgegentreten wird, wann der Verkläger dich verklagt und dein Gewissen dich beschuldigt, wann das verdiente Gericht dich erschreckt, sucht ihr mich, sagt der Herr, dann lass diesen gehen, oder diese. Das ist der göttliche Passierschein, versiegelt mit dem königlichen Siegel, ausgestellt für jeden Gläubigen, der als Pilger hier im fremden Land reist. Er dient für die Heimkehr ins himmlische Vaterhaus, ist der sichere Geleitbrief, lasst diese gehen. Der Urheber selber, der Ursprung dieses Briefes, verbürgt, dass alle Mächte ihn respektieren müssen. Verwahre du ihn nur ganz sicher in deinem Herzen, denn solche Gottesworte, besonders auch aus dem Geschehen jener Tage, die sind dazu da, dass wir sie mehr und mehr im Glauben anwenden und verwerten. Amen. Okay.